HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Unser Gast heute an diesem Sonntag beim HR3 Sonntagstalk ist einer der erfolgreichsten Modedesigner Deutschlands und passend zum Weltfrauentag ist gerade seine neue Kollektion rausgekommen. Guten Morgen, lieber Michael Michalski.
Guten Morgen, liebe Bärbel Schäfer.
Oh, es ist ja schwerer, Sie einzufangen als den Sonnenschein. Sie sind ja nur unterwegs in der Welt. Ich freue mich, dass das klappt.
Ja, ich freue mich auch.
Gibt es ein typisches Sonntagsoutfit eigentlich bei Ihnen?
Das kommt immer drauf an, wann mein Sonntag anfängt. Manchmal fängt er sehr früh an und manchmal fängt er sehr spät an, je nachdem, was ich am Samstag gemacht habe.
Genau, was machen Sie denn in der Regel am Samstag, wenn ich nachfragen darf?
Meistens Freunde treffen, zu irgendeinem Dinner gehen und dann vielleicht noch ausgehen und dann sonntags so lange schlafen, wie es irgendwie geht. Es sei denn, ich habe sonntags einen Kulturtag.
Ah, wie heute zum Beispiel mit mir im Gespräch.
Wie heute mit Ihnen zum Beispiel.
Legen Sie eine Augenmaske auf, bevor Sie die Augen schließen?
Nein. Nur wenn ich im Flieger sitze.
Schlafanzug oder T-Shirt?
T-Shirt. Wobei, ich habe jetzt angefangen, Pyjamahosen zu tragen. Wahrscheinlich bin ich jetzt so alt.
Ja, Sie fangen schon an zu frösteln, wenn die Bettdecke runterrutscht.
Das stimmt.
Wir haben heute einiges vor und wollen zum einen natürlich auch ein bisschen Ihren Beruf und Ihren beruflichen Alltag vorstellen, der mittlerweile ja nicht nur unser Land umfasst, sondern Fashion ist etwas, was die ganze Welt immer wieder packt und was Lust macht, immer wieder den Kleiderschrank neu zu füllen. Was ist das eigentlich für ein Beruf, wenn Sie das jemandem beschreiben würden, der keine Ahnung hat? Was macht ein Modedesigner?
Ja, ein Modedesigner, entwickelt mehrmals im Jahr Kollektionen, passend zu der Saison für ein bestimmtes Genre. Bei mir ist das inzwischen ein bisschen anders. Ich sehe mich nicht mehr nur als Fashion-Designer, sondern auch als Lifestyle-Designer, weil ich natürlich auch neben meiner Meinung zu Mode auch eine Meinung dazu habe, wie wir riechen sollten, wie wir leben sollten, wie wir ausgehen sollten. Ich denke, das geht alles Hand in Hand heutzutage.
Das heißt, von der reinen Kollektion, die Stoffe umfasst, die wir dann am Körper tragen, geht es hinein in ganz andere Lebensbereiche. Das ist ja mittlerweile bei vielen Designern so. Sonnenbrillen, Turnschuhen, Düfte, all das, was Sie gesagt haben.
Duschgele. Teppiche, Tapeten, ja. Bestecke, Sofas.
Genau. Ich kenne Sterneköchinnen, die mittlerweile auch Hundefutter machen. Aber
Sie kennen Leute.
Ich kenne Leute. Es ist gut, dass wir beide uns jetzt kennenlernen. Ja. Gehört das alles mit dann zur Marke Michalski?
Ja, das war aber von Anfang an auch mein Ziel. Ich wollte immer, dass Michalski ein Lifestyle wird. Und wie gesagt, der Kern ist natürlich Mode. Mode ist meine Passion, meine Leidenschaft. Aber ich finde, da gibt es natürlich auch viele Extensions um Mode rum. Also wenn ich ein Outfit von Michalski habe, dann ist es doch auch interessant zu wissen, wie dann eine passende Lesebrille dazu aussehen würde oder die Sonnenbrille oder wie man nach Michalski riecht oder wie eine Michalski-Wohnung aussehen würde. Heute sind ja viele Sachen Mode. Heute ist ja auch Mode, wo wir essen gehen, wo wir hinreisen. Das sind vielleicht andere Zyklen, in denen diese Mode stattfinden, als jetzt Bekleidung. Aber das hat sich schon geändert, denn die Menschen, die haben immer Lust auf neue Sachen.
Und das ist natürlich eine Branche, die andauernd Neues liefern muss. Also nach der Kollektion ist dann eigentlich schon wieder vor der Kollektion. Und wir müssen gleich klären, wie riecht denn eigentlich Michalski hier im HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer, gleich mehr mit Ihnen. Michael Michalski, heute unser Gast des Tages. Guten Morgen, hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast des Tages ist der Designer Michael Michalski, zugeschaltet aus Berlin. Wir sehen uns also nicht, hören uns aber so wie früher beim guten alten Telefon mit der Telefonschnur. Das kennen Sie doch auch noch, oder?
Ja, ich kenne das sogar noch, wie es abgeschlossen worden ist, weil mein Bruder und ich das zu oft gebraucht haben.
Das kenne ich auch noch. Und wenn man mindestens 10 Minuten mit dem Freund telefoniert hat, dann kam der Vater rein und sagte, stopp.
Ja, oder permanente Beschwerden von den Eltern, dass die Freunde der Eltern die Eltern nie erreichen könnten, weil das Telefon permanent besetzt war.
Haben meine auch immer gesagt, dabei hatten die gar nicht so viele Freunde.
Ja, bei uns war das auch so. Oder dann der Streit mit dem Bruder, wer denn wann die Telefonzeit hat.
Ja, oder wer rangehen darf, ja, wenn endlich der heiße Schwarm dann anruft.
Da gab es ja noch keine Displays, wo man die Nummer lesen konnte.
Nein, natürlich nicht. Und das alles muss man sagen, Sie sind ja in der Provinz aufgewachsen.
Ja.
Ist Ihr Bruder modisch?
Ja, der interessiert sich für Mode, hat er auch schon immer gemacht. Der ist jetzt kein Fashion-Victim und ich würde jetzt mal sagen, der ist jetzt kein Opinion-Leader oder Influencer, aber dem ist schon wichtig, was er anzieht.
Beurteilen Sie ihn, wenn er zum Familientreffen kommt?
Nein.
Wer hat sie denn beeinflusst? Sie wirken immer so geschmackssicher. Ich zweifle manchmal, aber habe eigentlich lange gebraucht, bis ich meinen Stil gefunden habe. Sie wirken immer sicher.
Das ist ein ganz guter Stil. Ich habe den ja neulich mal gesehen.
Ja,
ist ganz
vielen
gut.
Dank.
Timeless.
Timeless, ne?
Timeless, Avantgarde, Minimal,
genau.
Kann ich den beschreiben.
Genau.
Ja, wer hat mich beeinflusst? Die erste Person, die mich wirklich beeinflusst hat in Sachen Mode, ist meine Mutter. Ich habe eine sehr, sehr junge Mutter. Meine Mutter hat mich mit 20 gekriegt. Bin ja 1967 geboren. Und meiner Mutter war immer wichtig, wie sie aussieht. Aber meine Mutter hatte auch immer ihren eigenen Style. Also die hat zum Beispiel nie richtig Wert auf Markenkleidung oder sowas gelegt, aber trotzdem super toll gestylt. Und das hat mich immer sehr beeinflusst.
Können Sie sich noch an ein Kleidungsstück erinnern? Was war typisch für die Mama?
Ja, da gibt es unterschiedliche Phasen. Also meine Mutter hat auch oft Cowboystiefel, Mini-Rock getragen und dazu irgendwie einen Tanktop, als so eher so Rock'n'Roll, Rolling Stones mäßig unterwegs war. Meine Mutter ist ein sehr großer Rolling Stones Fan. Ich besuche fast jedes Rolling Stones Konzert immer mit meiner Mutter und kriege dann jedes Mal Ärger von den Leuten, die hinter uns sitzen, weil meine Mutter so beim Tanzen ausflippt und auch mal laut mitsingt.
Würde ich bei Robbie Williams und Madonna übrigens auch machen.
Ja, bei Madonna mache ich das auch, bei Robbie Williams würde ich das jetzt nicht so machen. Ich bin nicht so ein super Robbie Williams hin. Dann kenne ich natürlich noch so 80er-Jahre-Outfits von meiner Mutter. Eine rote Buntfaltenlederhose mit einem irgendwie türkisen Pulli mit Fledermausärmeln, sowas halt. Ne? Das kennt man ja alles.
Hat sie beeinflusst modisch?
Ja, ich habe einen anderen Modegeschmack als meine Mutter. Meine Mutter trägt natürlich jetzt voller Stolz, seit ich meine eigene Marke habe. Head to Toe Michalski ist ganz klar.
Ach komm, das muss die doch.
Nee, das will die auch.
Sponsored
manchmal ist es mir auch ein bisschen unangenehm, weil manchmal ist es mir dann fast ein bisschen too much, weil es so viel Aufmerksamkeit auf einen lenkt, weil meine Mutter natürlich auch gerne die sogenannten Fashion-Show-Pieces trägt. Man macht in der Fashion-Show ja auch oft Teile, die so im Design so ein bisschen extremer sind, um die Designidee zu transportieren.
Und
das sind eigentlich die Sachen, die meiner Mutter immer am allerbesten gefallen.
Und dann läuft sie damit durch die Kleinstadt?
Ja, da geht die auch mit unserem Dackel Gassi mit und so. Das ist der egal.
Also, wenn man eine Mutter hat, die modisch selbstbewusst ist, aber selber ein Teenager ist, der eigentlich hinaus will in die große Welt, dann frage ich mich, wie dieser Traum gelebt wird. Das ist ja erstmal nicht so möglich gewesen, ne? Ist ja nicht die Großstadt jetzt, wo Sie groß geworden sind.
Nee, ganz ehrlich gesagt, ich bin ja nicht mal richtig in Bad Oldesloe groß geworden, sondern in Dörfern um Bad Oldesloe rum. Das heißt, ich bin so der klassische Schulbuskunde gewesen, der immer morgens um 7 Uhr, 17 an der Bushaltestelle stand und dann über alle Dörfer juckeln musste, bis man dann endlich in Bad Oldesloe war. Aber was meinen Eltern wichtig war, ist mein Bruder und mich sehr offen zu erziehen, aber auch mit Regeln und vor allen Dingen uns Bildung nahezubringen und auch Bildung nahezubringen im kulturellen Bereich. Also mein Vater war ja früher in einer Band, also ist Musiker, und bei uns war das noch so, dass ausgemacht worden ist, welches Buch man in welcher Woche irgendwie liest. Und das wurde dann gegengerechnet in Fernsehzeit.
Das kenne ich. Die Regel kam ja manchmal auch zu Hause.
Also wenn du mit deinem Buch fertig bist, dann darfst du ausnahmsweise mal 2 Stunden Fernsehen gucken.
Und sofort liest man das Buch zu Ende.
Ja, und ich glaube, das kennen viele Leute heute gar nicht.
Ich halte
mehr,
diese Regel noch immer durch und finde das sehr konsequent, weil sonst würde keiner diese Bücher lesen. Oder hätten sie all die Bücher über Kunst und Kultur konsumiert, wenn die Eltern diese Regel nicht aufgestellt hätten?
Naja, also die Regel war ja dazu da, um mich an Bücher ranzuführen.
Genau.
Und danach mussten die das nicht mehr machen. Danach habe ich ja dann gemerkt, dass Bücher einem auch eine Welt öffnen können, in der man gerne unterwegs war. Und am Anfang habe ich natürlich so die Klassiker gelesen, so wie Enid Blyton und sowas, ja, alle durch. Aber irgendwann habe ich dann eben angefangen, auch Kunstbücher zu lesen oder Bücher über Architektur, Bücher eben auch über Mode, soweit es sie damals eben gab. Und ich muss auch ganz ehrlich meine Lanze brechen für die Landversorgung durch den Büchereibus. Also ich war der beste Kunde im Büchereibus. Da hatte man ja immer so ein kleines Scheckheft. Da wurden dann immer abgerissen und da musste man die Bücher zurückbringen. Also ich glaube, es gab niemanden, der so schnell durch sein Scheckheft durchgekommen ist wie ich. Und ich glaube, ich habe das Leben für diesen Bibliothekar, der diesen Bus auch fahren musste, glaube ich, sehr bunt gestaltet. Weil der durfte für mich dann eben mal sämtliche Werke aus der Landesbibliothek in Kiel holen zum Thema Jugendlichen. Jugendstil oder Art Deco oder Pop Art. Ich glaube, das hatte der sonst nicht so oft auf seiner Dorftour.
Das denke ich auch. Wir reden heute mit Michael Michalski im hr3 Sonntagstalk über Style, über ihr neues Buch. Denn das heißt ja, lass uns über Style sprechen. Und wir müssen natürlich auch noch mal eben klären, wie das eigentlich ist, wenn der über Landbus ab 18, 19 Uhr nicht mehr fährt, wie man dann Clubs und Kultur tatsächlich erreicht. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast des Tages sind. Wir sprechen über Style mit Michael Michalski, unserem Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Und Herr Michalski, wir haben es gerade noch mal angedeutet. Wie ist das eigentlich, wenn man auf dem Land groß wird, Interesse hat an Mode, an Kultur, inspiriert von den Eltern, die selber auch in einer Band mitgespielt haben, modisch interessiert waren? Man muss ja erstmal raus aus dem Dorf. Wir beamen uns ja zurück in die 80er, ja? Kein ja. Internet, kein Nein. Club um die Ecke.
Keine Handys.
Kein Handy, kein Facebook, kein Streamingdienst, Platten mussten wir noch kaufen.
Dafür hat man gespart.
Ja.
Und hat sich dann wochenlang überlegt, ob man die jetzt kauft oder nicht oder lieber eine andere.
Ja. Haben Sie Platten verliehen?
Verliehen? Mhm. Nein. Nie. Ich habe immer Kassetten für Leute gemacht. Und da habe ich dann auch das Cover immer gestaltet und habe für jeden immer irgendeine andere Kassette gemacht. Da hat mich neulich auch ein Freund angefunkt, der gesagt hat, er hat sein Haus aufgeräumt und hat irgendwie 30 alte Kassetten gefunden und hat mir die als Bild auch geschickt. Ich war da ganz schön kreativ, ich wusste das gar nicht mehr.
Allerdings, und das war dann ja immer noch Mitschnitte aus dem Radio dann wahrscheinlich, ne?
Das habe ich vermieden, weil das habe ich irgendwie nie hingekriegt, sondern ich habe das immer individuell zusammengestellt und von meinen Vinylplatten aufgenommen.
Hören Sie denn überhaupt Radio?
Ja, und zwar im Büro, digitales Radio und ich höre immer Ibiza Global Radio.
Okay, wenn dann sonntags morgens von 10 bis 12 HR3 läuft, dann ist das für den Rest der Woche okay.
Ja, finde ich auch.
Ja, ne? Mhm. Wie entwickelt man Style? Ein Gefühl für Mode?
Ich glaube, ein Gefühl für Mode entwickelt man eigentlich relativ leicht. Also ich glaube, wenn man heute auf die Straße geht und 100 Leute fragt, interessieren sie sich, wie sie aussehen, ist ihnen Mode wichtig, haben sie Spaß daran, sich zu stylen, dann werden ihnen 95% der Leute sagen, ja klar, das ist mir wichtig, wie ich aussehe. Gerade heutzutage ist ja Mode auch Entertainment geworden. Das war ja, als ich anfing, Fashion Designer zu sein, vor fast 26 Jahren, war das ja noch was ganz anderes. Da hat man eine Fashion Show gemacht und da kam Fachpresse und dann kam vielleicht noch Einkäufer. Da gab es ja noch viel so inhabergeführte Geschäfte. Das gibt es ja heute auch alles gar nicht mehr. Und dann wurde das davor geführt und dann wurde die Kollektion geordert. Aber das hat sich ja geändert, weil sich so viele Menschen für Mode interessieren, dass jetzt auch Medien über Mode berichten, die früher da nicht drüber berichtet haben, dass es Influencer gibt, die permanent zeigen, wie sie aussehen oder was sie inspiriert. Ich glaube, die Menschen haben einfach Lust an Veränderung und Lust am Wandel.
Und ist es immer eine individuelle Entscheidung, weil wir, wenn wir nochmal an diese 100 Leute gehen auf der Straße und jeder sagt, ja, ich interessiere mich für Mode, ist ja Ihr Blick als Fashion-Profi vielleicht ein anderer. Sie würden ja nicht von jedem sagen, der oder diejenige sei modisch gestylt. Kann man sich auch als modisch empfinden, wenn der Profi sagt, nee, das ist nicht modisch?
Ja, kann man ganz klar. Das passiert immer wieder. Ich fände das ehrlich gesagt auch überhaupt nicht so schlimm. Ich finde, dass das natürlich auch eine sehr subjektive Geschichte ist. Also über Geschmack kann man ja eigentlich auch nicht streiten. Und ich glaube, was halt wichtig ist, und deshalb ist Mode so wichtig, und leider ist das ein bisschen unterschätzt in Deutschland, ist der Fakt, dass Mode Menschen ein gutes Gefühl gibt. Und alles, was Menschen ein gutes Gefühl gibt, finde ich, ist doch korrekt.
Beschreiben Sie mal das Gefühl, wenn Sie morgens sich einen Pulli aus dem Schrank holen oder eine Hose, haben einen Termin und merken, das fühlt sich nicht richtig an.
Also die meisten Menschen denken wahrscheinlich, dass ich morgens 2 Stunden brauche, um mich herzurichten und erstmal 50 Outfits style und dann das Wetter checke und dann nochmal meine Termine. Das ist bei mir natürlich nicht so. Also ich brauche ehrlich gesagt gar nicht lange und auch gar nicht lange im Bad, weil ich auch so ein bisschen so eine Art Uniform habe. Also ich ziehe jeden Tag Sneakers an. Also ich kann schon inzwischen fast überhaupt nicht mehr in normalen Schuhen laufen. Ich verprobiere das immer ab und zu, aber auch wenn ich es vom Look her gut finde, ist das ein bisschen schwierig. Ich ziehe eigentlich jeden Tag eine Jeans an. Das hat vielleicht damit zu tun, dass ich eben auch sehr jeans-affin bin, weil mein allererster Job ja bei Levi Strauss war. Und dann ziehe ich eigentlich immer ein T-Shirt an, meistens ein schwarzes. Und wenn kein schwarzes, ein sehr dunkelblaues. Und irgendeine Blousonjacke. Und da gibt es natürlich Unterschiede. Viele Leute würden sagen, du siehst ja immer gleich aus.
Nein, da gibt es ja Nuancen.
Ja, aber richtig. Also das muss ich Ihnen als Schwarzträgerin ja nicht sagen. Nein,
es gibt viele Töne von Schwarz.
Ja, als ich mit Yoji zusammengearbeitet habe bei Adidas, bei dem gibt es 13 verschiedene Schwarztöne.
Yoji Yamamoto.
Schwarz, genau, vom glücklichen Schwarz bis zum bläulichen Schwarz, bis zum traurigen Schwarz. Also da gibt es natürlich viele Schwarztöne.
Aber wenn Sie jetzt sagen, okay, es gibt auch bei mir eine Art Uniform, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, ähnliche Itemstücke, die Sie dann immer wieder nehmen. Wie fühlt sich das denn an? Oder wahrscheinlich machen Sie heute den Fehler nicht mehr, aber zu früheren Zeiten, wenn man dann doch falsch in den Schrank gegriffen hat und fühlt sich zu groß, ich meine jetzt nicht falsch angezogen, ich meine ein Kleidungsstück am Körper, was mir kein gutes Gefühl gibt. Woher kommt das?
Das kommt dann meistens davon, dass man es unter den falschen Umständen gekauft hat. Jeder von uns hat ja Kleiderschrankleichen. Das geht mir ganz genauso.
Nicht Sie auch.
Ja, aber was ich über die Jahre gelernt habe, ist auch loszulassen. Ich bin da echt ganz rigoros und ich habe auch echt nicht so einen großen Kleiderschrank, wie die Leute es wahrscheinlich vermuten. Ich habe die goldene Regel: für alles, was neu kommt, muss ein Teil gehen. Und alle 3 Monate misste ich auch richtig radikal aus, weil ich einfach auch nicht so einen großen Kleiderschrank habe. Früher habe ich alles gehortet und dann bin ich dann irgendwann mal in diesen ganzen Sachen erstickt und habe dann gedacht, so, jetzt reicht.
Aber Sie sind auch über viele Jahre ein Klamottenjäger gewesen, ja. Haben für Jacken, Schuhe, bestimmte Trends gespart. In diese Zeit beamen wir uns nochmal zurück und musikalisch waren Sie natürlich auch inspiriert. Damals war Musik eben auch ein Statement für Fashion. Darüber reden wir gleich an diesem Sonntag mit Michael Michalski. Ich bin Bärbel Schäfer, gleich mehr mit Ihnen. Michael Michalski sitzt in Berlin heute, ist unser Gast beim hr3 Sonntagstalk. Und in der Zeit der 80er, der 90er, als die Videos kamen, die Bands ihre ersten Videos dann eben auch präsentierten, war das natürlich auch eine Form für Jugendliche, über die Musik Inspiration zum Thema Fashion zu kommen. Ist das heute eigentlich auch noch so?
Ich würde behaupten, ja, aber heute ist es ein bisschen anders, weil sich heute Trends eben sehr, sehr schnell verbreiten und Musik ist ja immer Ausdruck von Jugendkultur. Das heißt, früher war es zumindest so und heute ist das auch noch so, dass mit Musik ja irgendeine Haltung auch immer verbunden war. Wenn man, was weiß ich, Rockmusik gehört hat, hatte man ja irgendeine andere Lebenseinstellung, als wenn man, sage ich jetzt mal, Synthie-Pop gehört hat. Ja?
Und als Madonna-Fan?
Als Madonna-Fan zum Beispiel, ja.
Der das, Sie ja waren.
Den sind, bin ich auch sind. Immer noch. Auch wenn die manchmal schlechte Platten macht. Ich stehe zu ihr, falls sie das jetzt hört.
Ja.
Aber das war früher ein bisschen früher war das ein bisschen anders. Heute verbreitet sich sowas ja viel, viel schneller. Früher haben Trends auch viel länger angehalten. Heute passieren ja auch 1000 Trends gleichzeitig. Ich will aber nicht damit sagen, dass früher alles besser war, weil ich finde, das Schlimmste, was man ihm sagen kann, ist, ja, früher war alles besser. Also alles hat seine Zeit und alles
so meine ich das auch nicht. Ich wollte nur auch noch mal wissen, ist Popmusik heute noch ein Statement auch für die Fashion und für die Generation, die sie dann eben auch kauft und trägt?
Ja, kommt drauf an, was für Popmusik das ist. Zum Beispiel Lady Gaga, die ja jetzt, was weiß ich, 8 Jahre erfolgreich ist, die übrigens auch ihren ersten Auftritt außerhalb der USA bei einer meiner Fashion-Shows hatte, macht ja nicht nur hervorragend gute Popmusik und hat nicht nur eine ganz außergewöhnlich tolle Stimme und ist nicht nur eine ganz tolle Songschreiberin, sondern die verbindet ihre Musik ja auch immer mit Statements. Also die hat sich ja sehr für Gleichberechtigung in Sachen Sexualität und Ehe für alle engagiert. Die hat sich sehr engagiert im Bereich Gewalt gegen Frauen. Also das ist zwar Popmusik, aber die transportiert da eben auch eine Message mit. Das gibt es vielleicht nicht mehr so viel, wie es das früher gab, weil viele Pop-Acts auch heute eben aus der Retorte stammen, von irgendwelchen Marketingleuten gemacht werden, aber das gibt es immer noch.
Wer ist der neue Star bei Ihrer nächsten Fashion-Show, damit wir da schon mal ein Auge drauf werfen, weil Sie haben ja auch immer eine Live-Band dann da.
Das ist noch nicht so ganz raus. Die nächste Fashion Show ist ja am 6. Juli, aber ich führe natürlich schon Gespräche und ich bin da auch an schon jemanden dran, der sehr, sehr interessant ist.
Männlich oder weiblich?
Männlich.
Mhm. Europäer?
Ein Südafrikaner.
Ein Südafrikaner, aha. Aber Namen können wir noch nicht verraten, merke ich jetzt hier.
Nein, es ist nicht Howard Carpenter, der kommt doch auch aus Südafrika, oder?
Oh mein Gott. Jetzt, weil Sie es gerade noch mal angesprochen haben mit Lady Gaga, die sich eben auch immer sehr für die Rechte von Schwulen, Lesben einsetzt, die sehr gegen Gewalt ist, wundert mich eigentlich immer wieder, wir kennen es ja alle nun aus der Kunst, aus der Musik, aus der Fashion, ist Homosexualität ja gar kein Thema. Warum ist das eigentlich immer noch umhüllt mit so einer Verklemmtheit beim Sport, insbesondere beim Fußball und auch in der Wirtschaft?
Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch immer. Das ist doch das Normalste von der Welt. Das ist doch so wie eine Haarfarbe. Man wird doch mit seiner Sexualität wird man doch geboren. Der eine hat rote Haare bei Geburt, der andere blonde, der andere schwarze, der andere braune. Und das ist auch alles okay. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass viele Leute unwissend sind.
2018 noch?
Ja, aber das gibt es trotzdem noch. Oder dass eben Leute sich eine ganze Menge Vorurteile bilden. Das ist ja jetzt nicht nur im Bereich von sexueller Orientierung so. Das begegnet ja uns leider auch immer in Sachen Religion oder in Sachen Hautfarbe oder in Sachen Lebensmodell. Mhm. Also das ist, man würde ja denken, gerade in 2018 würde das alles toller sein, weil man hat ja damals gedacht, okay, wenn das Internet kommt, das wird so eine tolle Gesellschaft, weil jeder hat Zugriff zu Informationen und kann sich informieren und bilden. Das hat mit Ressentiments zu tun. Toleranz ist natürlich auch eine Sache, da muss man persönlich permanent dranbleiben und Sachen auch hinterfragen und vor allen Dingen eine Neugierde haben. Und ich bin zum Beispiel total neugierig. Mich interessiert das immer alles, von Leuten zu erfahren, von denen ich nichts irgendwie weiß.
Und wir wissen ja, das Thema Homophobie ist ja nun gerade in Russland, in osteuropäischen Ländern, in muslimisch geprägten Ländern ganz, ganz stark noch vertreten. Glauben Sie, für jemanden, der heute ein Teenager ist, und Sie sind ja auch auf einem Land aufgewachsen, ist es noch immer ein Problem, sich in unserem Land zu outen?
Kommt, glaube ich, auf sein Umfeld an. Ich finde, das kann man nicht so generalisieren.
Ist eine Frage des Umfeldes.
Also ich habe das große Glück gehabt, dass das in meiner Familie irgendwie nie richtig wirklich ein Thema war. Das heißt, ich musste mich ja nicht irgendwie mal hinstellen und sagen, ach übrigens, ich bin schwul oder so. Ja, das war immer so klar für alle Umstehenden, dass ich eben nicht heterosexuell bin. Ja, da habe ich natürlich auch Glück gehabt, dass ich so offen denkende, tolerante Eltern habe und die mir auch beigebracht haben, mich nicht von Leuten dücken zu lassen oder unter einen Scheffel stellen zu lassen. Das gibt ja manche Leute oder noch eine ganze Menge Leute, die leider nicht so viel Glück haben.
Lassen Sie uns über Style reden, Michael Michalski, heute an diesem Sonntag im hr3 Sonntagstalk, denn so heißt Ihr neues Buch und das machen wir gleich, okay? Unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk ist Michael Michalski, sitzt in Berlin. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich höre mal ab und zu, Sie trinken da irgendwas.
Ja.
Also Sie sind versorgt und verdursten mir nicht in dem kleinen Autarkstudio.
Nein, alles gut.
Alles gut. Lassen Sie uns über Style reden. Mit wem sollen wir denn reden? Denn das ist die Aufforderung in Ihrem Buch, drüber zu reden.
Ja, mit unserem Gegenüber, aber auch mit uns selber. Dieses Buch, was ich geschrieben habe, ist übrigens auch kein Ratgeber, auch wenn es sich so anhört, weil ich mir absolut nicht anmaße, anderen Leuten zu erzählen, wie sie leben sollen. Da bin ich ein absoluter Gegner von.
Sie nehmen uns eher an die Hand. Es ist so eine Gedankenreise.
Ja, das ist eher eine Reflexion, wie ich persönlich Style aktuell sehe. Und wenn sich Leute darin wiederfinden, finde ich das super. Und wenn nicht, ist das ja auch gut. Und das Ganze habe ich eben dann auch mit biografischen Anekdoten unterlegt, um eben den Leuten auch zu zeigen, wie ich auf so Thesen komme.
Was ist Style?
Oh, Style. Ich glaube, da müssten wir jetzt Ihre Sendung noch 3 Stunden verlängern. Aber ich versuche es mal knapp zu machen. Ich glaube, viele Menschen verwechseln erstmal Style mit Aussehen. Also es ist ja oft so, dass wenn man auf der Straße ist und da sieht man jemanden, der toll angezogen ist, dann sagen die Leute ja immer, oh, die Frau hat einen tollen Style oder der Mann hat einen tollen Style. Style ist aber wesentlich mehr als Mode. Stilvoll Leben macht das ganze Leben schöner, leichter, angenehmer. Style entwickelt und pflegt man für sich selbst, nicht für andere auch. Ja? Style erleichtert aber auch das Zusammenleben, denn Style beinhaltet für mich Persönlichkeit, die Art und Weise, wie man kommuniziert, wie man liebt, Medien, Kunst, Musik, wie man wohnt und natürlich Fashion. Und dieses Gesamtarrangement, dieses Bouquet, das sagt dann, ob man stylisch ist oder nicht.
Also lassen Sie uns das ein bisschen konkretisieren. Style beim Reisen. Was heißt das?
Das ist natürlich auch eine persönliche Auffassung. Also für mich zum Beispiel, wenn man reist, um auch Erfahrung zu sammeln. Für mich ist jetzt Style nicht unbedingt ein All-Inclusive-Hotel, was ich nie verlasse. Also für mich ist dann stylisch reisen auch, dass ich mit den Locals mal zusammentreffen möchte und mal sehen möchte, wie die leben, was die antreibt.
Gehört zum Style dann eben auch Neugier, Offenheit und Toleranz?
Ja, ganz, ganz wichtig. Also ich habe das Buch ja der Toleranz gewidmet. Normalerweise widmen die Leute ja Bücher oft den Verwandten oder dem Ex-Boyfriend oder was weiß ich. Dieses Buch will auch aufzeigen, dass man tolerant gegenüber anderen Lebensstilen, anderen Ansichten sein sollte. Und Neugier ist zum Beispiel mein ganzes Lebenselixier. Deshalb mache ich das, was ich mache. Und deshalb möchte ich auch arbeiten, bis ich tot umfalle, weil ich Neugier habe auf das, was da noch kommt, was für Menschen ich treffe, was für Projekte ich mache. Und ich glaube, dass viel zu viele Leute zu schnell in ihrem Leben aufgeben, Neugier zu sein.
Und wenn man jetzt sagt oder wenn wir feststellen als Leser, Sie haben das Buch der Toleranz gewidmet, sehen Sie die denn in Gefahr?
Ja, also ich glaube schon, dass man Toleranz auch üben muss und dazu auch bereit sein muss. Und Toleranz ist für mich ja zum Beispiel auch nur der erste Schritt. Und für mich ist das Endziel ja dann Akzeptanz. Das ist ja genauso bei der Gleichstellung von Ehen. Okay, das war früher, wurde das toleriert, aber jetzt braucht man da gar nicht mehr über Toleranz reden. Jetzt sollen die Leute bitte über Akzeptanz sprechen, ja.
Kann denn jemand, der rechtsnational eher denkt, und wir wissen ja, Hassredner laufen ja wieder über Marktplätze und Asylbewerberheime brennen und Hakenkreuze werden wieder an Wände geschmiert und rassistische, antisemitische Äußerungen werden wieder stärker, dass ein Nazi-Style haben kann?
Nein. Auf gar keinen Fall. Also da habe ich auch ganz lange drüber nachgedacht, weil als ich dieses Buch gegliedert habe, habe ich ja zuerst die Bereiche gegliedert. Es gibt ja 6 Kapitel und unter anderem ist ja Fashion das letzte Kapitel. Das habe ich auch ganz bewusst gemacht, weil es ja kein Moderatgeber ist. Und da habe ich mich natürlich auch mit den ganzen Jugendkulturstilen auseinandergesetzt. Und zu meiner Jugend hatten ja Rechtsradikale zum Teil ja noch eine viel krassere Uniform als heute. Das gibt's natürlich auch. Aber heute gibt's ja leider auch viele Rechtsradikale, die man gar nicht mehr im Äußeren erkennt, was das ja auch so ein bisschen schwieriger macht. Und nein, das geht nicht, weil man nur stylisch ist, wenn man anderen Menschen eine Chance gibt, wenn man anderen Menschen zuhört. Und das machen diese Leute ja zum Beispiel schon
also
mal überhaupt nicht.
Also reden wir beim Style im Sinne von Michael Michalski von einer Haltung. Wir reden von der Offenheit. Ich wiederhole nochmal die Neugier und die Bereitschaft, eigentlich sich wie so eine, ja, wie so ein Netz so durchlässig zu werden auf das, was auf uns einwirkt im Alltag, im Gespräch, in miteinander.
Es ist eigentlich relativ einfach. Ich glaube, dass wenn wir alle ein bisschen mehr stylisch wären, dann würden wir in einer schöneren Welt leben, in einer schöneren Gesellschaft, denn Style erleichtert das Zusammenleben mit anderen.
Genau, im Buch schreiben Sie ja eben auch dieses Begrüßen des Taxifahrers oder jemand an der Supermarktkasse einfach mal Danke sagen, mal lächeln. Ich praktiziere das schon seit vielen Jahren und erstaunlicherweise sind dann ganz traurige, müde oder frustrierte Gesichter dann plötzlich auch ganz schön wieder und glücklich, wenn man was Nettes sagt.
Da vergibt man sich ja auch echt nichts, oder?
Nö. Also, wir müssen gleich noch unbedingt reden, lieber Michael, über die Must-Haves der Saison 2018. Was brauchen wir vielleicht dann doch im Kleiderschrank? Gleich mehr mit Ihnen. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist heute Michael Michalski, ein Mann, der viel um die Welt reist. Einer der deutschen Modeprofis, was Fashion angeht, hat für viele internationale Unternehmen gearbeitet. Mittlerweile haben sie ihre eigene Marke und die hat auch unterschiedliche Level. Es gibt den Haute Couture Level, es gibt den, der da drunter liegt.
Prêt-à-porter oder Ready-to-wear.
Ready-to-wear heißt der natürlich.
Früher hieß das in Deutschland Konfektion.
Genau. Welche Altersgruppe sprechen Sie damit an bei den einzelnen Haute Couture und Prêt-à-porter?
Also ich bin ein großer Fan davon, dass viele Sachen eben alterslos sind. Ich finde, gerade jetzt in der heutigen Gesellschaft gibt es ja ganz oft diese Age-Diskussion, ab wann darf eine Frau das nicht mehr, ab wann darf man das nicht mehr. Ich sage ja, man darf alles immer, wenn man das mit Überzeugung und gerne macht. Und deshalb habe ich natürlich Konsumenten, die sind 12 bis 18, aber ich habe auch Konsumenten, die sind 65 und 70.
Auch dann nochmal in etwas unterschiedlichen Preisklassen. müssen. Nun ist Fashion einsehbar übers Netz und Fashion-Sender und Fashion-Shows zu jeder Zeit an jedem Ort. Ähnelt sich dadurch auch ein bisschen das oder setzt Sie das als Designer unter Stress, dann auch immer wieder nach vorne zu gehen und was Neues auf den Markt zu bringen?
Naja, das ist ja sowieso mein Motivator, mich immer zu verbessern und immer was Neues zu machen. Also wenn ich zum Beispiel eine Fashion-Show mache und das letzte Outfit ist draußen und ich bin da einmal rausgelaufen und wieder reingelaufen, dann weiß ich in meinem Kopf schon, welche Outfits ich nicht ganz so toll fand, die ich beim nächsten Mal verbessern würde.
Okay.
Also da denke ich dann, Mensch, so, nächstes Mal machst du das, aber
was geht das nicht. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man da rausgeht? Ist das Aufregung, Erleichterung, ist das Erschöpfung?
Und eine Mischung von allem, weil wenn man das dann macht, dann hat man ja, ja 6 Monate an so einer Kollektion gearbeitet, zusammen mit seinem Team. Und
da gibt es dann auch keine 8-Stunden-Schicht mehr, ne?
Nee, gibt es nicht, aber ich bin, glaube ich, sehr, sehr gut organisiert. Für mich sind Strukturen sehr wichtig, das schreibe ich ja auch in meinem Buch. Aha. Ich kann innerhalb von Parametern viel besser funktionieren als frei. Also wenn mir jetzt jemand sagt, design mal irgendwas, da hätte ich größere Probleme damit, als wenn mir jemand sagen würde, okay, design mal einen Stuhl, der soll so und so viel kosten, der soll da hergestellt werden, der soll dort verkauft werden.
Aha.
Also das könnte ich wesentlich besser.
Warum haben so viele Modedesigner immer ein Problem damit, dahinterher rauszukommen? Ich denke nur gerade dran, weil wir haben hier in Frankfurt die Jill Sander-Ausstellung ja gerade laufen.
Mhm.
Die war ja immer extrem schüchtern.
Mhm.
Das ist ja nun etwas, was ich nicht mit Ihnen verbinde. Schüchtern sind Sie nicht.
Schüchtern bin ich beruflich nicht, privat bin ich manchmal schüchtern. Also das verwundert auch viele Leute.
Ja.
Ich glaube, das kommt auch immer auf den Menschentyp an. Der eine ist mehr extrovertiert als der andere und wie man sich auch als Designer sieht.
Lassen wir uns ganz kurz gucken auf die Frühjahrsmode der Must-Haves im Jahre 2018. Gibt es etwas, was in diesem Frühling total en vogue ist, außer Trompetenärmel, die ich nicht verstehe?
Verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie man damit einen Cappuccino oder einen Latte trinken will. Das erinnert mich auch immer ein bisschen so an Ritterfestspiele bei so einem Mittelalterfestival in irgendwelchen Fachwerkhaus-Kleinstädten.
Must-Have der Saison für Männer?
Ich glaube, cool wäre eine zu kurze Nadelstreifenhose, die unten ein bisschen zu eng ist und dazu Sneakers, fände ich gut.
Finde ich gut. Bunte Socken? Nee, im Sommer, wir reden jetzt vom Sommer.
Ich glaube, das ist jetzt im Augenblick auch vorbei. Am besten weiter Enkel-Cleavage, also dass man die Knöchel sieht.
Aber die Italiener tragen das ja unten eng mit den, wie viel Zentimeter sind das dann, 14 oder sowas, ja schon länger, ne?
Ja, aber die Italiener, die haben auch ein ganz anderes Verhältnis zur Mode als wir Deutschen.
Die wählen so schlimm, aber die sehen immer so schön angezogen, aber auch so, wenn sie aus der Wahlkabine treten.
Ja, das ist schade, dass das bei uns nicht so ist. Könnte man ja genauso sagen. Die wählen so schlimm, aber sind trotzdem noch nicht so gut angezogen. Oh, Entschuldigung, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen.
Ja, okay. Modisch zu sagen, ich habe den Schrank voll, aber nichts anzuziehen. Warum hört man das so von so vielen Frauen?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht und ich höre das auch aus allen Richtungen permanent. Und dann denke ich mir jedes Mal, naja, wenn das so ein Problem ist, dann misste doch mal aus und fang doch wieder neu an.
Es gibt Köche, die gar nicht mehr eingeladen werden, weil die Frauen immer Angst haben, wenn die kommen, dass die sowieso viel besser kochen. Werden Sie immer, wenn Sie eingeladen werden, auch immer gleich gefragt, wie sehe ich denn aus?
Nee, nicht wirklich, weil ich einen sehr, sehr engen Freundeskreis habe und den habe ich schon ewig lange. Die haben natürlich auch alle meinen Werdegang mitbekommen. Das, was ich mache, ist ja nicht über Nacht gekommen, sondern das mache ich ja eben schon 26 Jahre fast.
Unglaublich.
Und
ne?
Natürlich fragen die manchmal. Also wenn es ein spezielles Event gibt, dann werde ich schon mal gefragt, gehst du mit mir shoppen, weil ich brauche ein Kleid für da und da. Aber ich werde halt auch immer ganz ehrlich gefragt und bin dann auch immer ganz ehrlich. Und deshalb so
das
viele Leute fragen mich dann auch dann gar nicht mehr,
Angst.
Ob ich mit...
Die 3 Basics, die jeder von uns im Schrank haben sollte.
Die 3 Basics, eine richtig gut geschnittene Jeans, wenn es geht, dunkelblau oder schwarz, ein weißes Paar Sneaker und ein tolles weißes Oxford-Hemd. Weiß geht nie out of fashion.
Hatten Sie das schon mal, dass Sie irgendwo hinkamen und jemand anders trug genau die gleiche Fiorucci-Jacke wie Sie? Kreisch.
Ehrlich gesagt hatte ich das schon mal. Und zwar hatte ich das Silvester 1999 auf 2000. Dem Silvester überhaupt. Und zwar habe ich das in Berlin gefeiert. Dinnerparty bei Freunden von mir. Und dann komme ich dahin und ich war so stolz auf meine bestickte Gucci-Jeans. Ich meine, ich habe die sogar, glaube ich, in Mailand damals gekauft. Oh. Also so, wie man das damals eben auch noch gemacht hat. Da gab es ja auch noch kein Internet, Online-Shopping und sowas. Und dann komme ich zu diesem Event und bin auch in meinen Augen im Augenblick der tollste, coolste, lustigste. Und dann geht auf einmal nach einer halben Stunde die Tür auf und da kommt ein Typ rein und der hat genau die gleiche Jeans an.
Hatte der Style?
Eigentlich schon, aber ich fand den dann trotzdem doof. Ich meine, der hat mir ja gar nichts getan, aber ich fand den einfach doof, alleine der Tatsache wegen, weil er meine Hose an hat.
Ja, super, dass das auch so einem Modeprofi wie Ihnen passiert und dass Sie Trompetenärmel auch scheiße finden. Michael Michalski, Modedesigner, ist unser Gast des Tages heute und Autor des Buches Lass uns über Style reden. In diesem Buch geht es um Neugier, um Offenheit, nicht nur um eine modische Reise. Es geht auch, man kann schon sagen, ein bisschen altmodisch um Manieren und darum, wie wir miteinander leben. Das Miteinander müssen ja auch immer die Kandidatinnen aushalten bei Germany's Next Topmodel. Da sind sie 2018 zum dritten Mal in der Jury gewesen. Mit welchen Träumen kommen die Mädchen? Noch immer.
Also ich glaube, die meisten jungen Frauen, weil ich nenne die ja nicht Mädchen, weil die Models im Durchschnitt auch 20 sind, die meisten kommen natürlich dahin, weil sie sich einen Traum erfüllen wollen. Viele träumen davon, auch berühmt zu sein oder Influencer zu werden, weil die alle auch schon sehen, dass der Beruf des Models sich ja auch in den letzten 20 Jahren sehr gewandelt hat.
Können Sie das bestätigen, dass das eben auch aufgeht, dieser Traum?
Ich glaube, dass wenn man da mitmacht, dass man große Chancen hat, dass der Traum Wirklichkeit wird. Natürlich muss man dann auch hart arbeiten. Ich glaube, dass von außen betrachtet es oft so aussieht, als wären bestimmte Jobs einfach erledigt. Aber die am leichtesten aussehen, sind oft die schwierigsten Jobs. Und wenn man ein Topmodel sein möchte oder werden möchte, dann ist das richtig, richtig harte Arbeit. Oder muss ich da eben auch hocharbeiten, so wie in jedem Beruf.
Transgender war ein Thema in dieser Staffel. Das hatte auch was mit der Auswahl Ihres Teams, Ihrer Haltung zu tun. Warum ist Ihnen das wichtig?
Also ich bin ein sehr großer Verfechter von Diversity und zwar schon immer. Ich finde, Vielfalt ist das Salz in der Suppe des Lebens. Also ich finde das toll, wenn Menschen unterschiedlich sind, weil ich eben neugierig bin und weil man nur so andere Sachen lernen kann und tolle neue Begegnungen hat. Für mich ist das auch nicht so ein Thema, weil für mich kommt Schönheit in unterschiedlichsten Nuancen und das ist für mich unabhängig davon, was jemand für eine Hautfarbe hat, wie groß jemand ist, wie viel jemand wiegt und was für ein Geschlecht diese Person hat oder was für eine Sexualität diese Person hat. Ich habe ja auch in meiner Fashion-Show vor vielen Jahren Andrea Peetsch gebucht, die damals ja sogar noch André hieß. In meinem Leben ist sowas normal und warum soll man das dann eben auch nicht so zeigen, dass es normal ist.
Und für den Fernsehzuschauer ist das eben auch nochmal eine Welt, die dann natürlich geöffnet wird. Aber wenn wir auf die großen internationalen Laufstege gucken, dann müssen die Mädchen natürlich schon eine bestimmte Größe und auf jeden Fall die Fähigkeit, geradeaus zu laufen, beherrschen, ne?
Ja, aber das
ändert sich das langsam?
Ja, das ändert sich ganz klar. Es gibt natürlich noch Designer, die haben irgendeinen Frauentypen als Muse im Kopf, der vielleicht nicht der Realität entspricht. Vielleicht unterscheide ich mich da auch wirklich von vielen meiner Designkolleginnen und Kollegen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich mit 95% Frauen in meinem Unternehmen zusammenarbeite und eben da jeden Tag sehe, dass es da Unterschiede gibt und nicht jeder 1,80 groß ist und irgendwie lange blonde Haare hat. Ich glaube aber schon, dass sich das ändert. Also gerade bei den letzten Modewochen, die Anfang des Jahres waren, hat man ja Leute auf dem Laufsteg gesehen, die man vielleicht vorher nicht so auf dem Laufsteg gesehen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gut. Ich finde es eigentlich ein bisschen langweilig, darüber zu reden, weil für mich ist das eben normal. Und warum sollen wir über normale Sachen reden? So viel.
Zusammenarbeit in einer Jury kann angenehm sein, kann manchmal eben auch anstrengend sein. Sie müssen auch immer wieder versuchen, die Kollegen Thomas Hayo und den Kopf der Show Heidi Klum dann mit einzubinden, mit zu überzeugen durch die Leistung, die die Frauen dann tatsächlich bringen müssen bei den Shootings oder auf dem Laufsteg. Zusammenarbeit mit Heidi Klum. Sie sind beide auch auch wie Thomas Hajo ja internationale Stars. Wir kennen Heidi natürlich auch von Auftritten bei der amerikanischen Moderatorin Ellen DeGeneres oder Project Runway ist ja auch ein Format, was dann auch in Amerika.
America's Got Talent.
America's Got Talent. Ein internationaler Star, Heidi Klum, wird ja manchmal auch anders gesehen hier in unserem Land. Wird sie hier eigentlich unterschätzt?
Ja.
Warum?
Und mir tut das auch ehrlich gesagt, ich frage mich auch oft, warum.
Mir tut das auch immer so ein bisschen leid.
Ja, also das ist eine ganz tolle Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, die selbst kontrolliert, inzwischen ja eine weltweite Marke ist, die absolut selbstbestimmt ist. Zum Beispiel Madonna ist ja auch absolut selbstbestimmt. Es gibt ja auch viele Leute im Showbusiness, die dann irgendwie so ein großes Management hinter sich haben und die dann sagen, mach mal dies, mach mal das.
Also Heidi entscheidet wirklich noch selbst, mache ich das Projekt, ja oder nein? Gebe ich das Interview, ja oder nein?
Ja, natürlich. Also, und das finde ich toll. Dann ist sie Mutter von 4 Kindern, von hervorragenden Kindern. Dann setzt die sich so im Kampf gegen AIDS ein und das schon seit über 20 Jahren. Die sammelt ja sehr viel Geld für AMFA. Mhm. Das ist eine amerikanische Organisation, die eben AIDS History machen will, also ausrotten will. Und da ist die sich zum Beispiel nicht zu schade, nach dem Dreh noch irgendwie 6 Stunden irgendwo hinzufliegen über Nacht, um am nächsten Tag irgendwie Spenden zu sammeln und dann wieder zurückzufliegen. Die ist sehr, sehr großzügig, die ist unheimlich offen und unheimlich tolerant.
Und wir kriegen sie immer hier nur mit über ihren neuen Lover. Und das, was als Businessfrau dahinter steckt, ich glaube, das wird gar nicht so ernst genommen.
Nee, aber das ist, glaube ich, eine deutsche Sache, weil ich bin ja auch viel mit ihr in Amerika unterwegs. Und in Amerika zum Beispiel wird die ganz, ganz anders gesehen, als das hier ist. Vielleicht hat das auch mit der deutschen Mentalität ein bisschen zu tun.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Gibt es eigentlich, lieber Michael Michalski, in Ihrem Beruf so einen typischen Satz, den Sie immer wieder sagen müssen?
Ich?
Ja. Sowas wie ein Arzt vielleicht immer sagt, Ahnung,
Chirurg. Der nächste bitte.
Der nächste bitte oder Schere, Tupfer. Schere könnte bei Ihnen ja auch.
Ja, ich glaube, bei mir, der Satz bei mir im Office ist, wann essen wir denn Mittag? Weil ich immer mit meinem ganzen Team zusammen Mittag esse.
Echt?
Ja, ja, und ich fange dann schon um 11.30 Uhr an, die Leute langsam zusammenzutrommeln, weil jeder auch immer irgendwie was anderes essen will. Und der eine holt was aus dem Restaurant, der nächste macht was. Und dann fange ich ab 11.30 Uhr an, also meine Mitarbeiter permanent zu nerven, um dann irgendwann mal von denen eine Zeit zu bekommen. Dann gibt es meistens so, ja, können wir heute um 12.30 Uhr essen oder um 1 Uhr, weil wir haben da dann noch einen Termin. Ja, und da schieße ich mich dann drauf ein. Und
warum ist das so wichtig, diese gemeinsame Mahlzeit?
Ich finde das schön. Ich finde, mich interessieren ja auch die Leute, mit denen ich arbeite. Ich verbringe so viel Zeit mit denen und die sind so wichtig für mich, dass mich natürlich auch interessiert, was die bewegt, was sie im Fernsehen gucken, was die privat machen. Also das kann man ja da hervorragend mittags machen. Ich finde, zusammen mit Menschen zu essen, ist ja was Hervorragendes.
Steigert das, dieser soziale Schmalz, nenne ich das jetzt mal, auch nochmal die Teamfähigkeit? Die Einsatzbereitschaft?
Also
ändert das was?
Das glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich bin sowieso ein absoluter Teamplayer, das war ich schon immer. Also ich kann zum Beispiel ohne ein Team überhaupt nicht richtig gut arbeiten. Es gibt ja manche Designer, die sitzen im stillen Kämmerlein und dann zeichnen die den ganzen Tag und dann schmeißen die am nächsten Tag ihre Zeichnung irgendwelchen Leuten vor und sagen, so, mach da mal ein Muster raus. Also mir ist es immer wichtig, einen Austausch zu haben mit Leuten und ein Feedback zu bekommen und Leute einzubeziehen oder Leute zu empowern. Bei mir haben auch Leute immer Projekte, für die die verantwortlich sind. Also wer bei mir zum Beispiel Praktikum macht, der macht bei mir jetzt nicht großartig so Kaffee für Leute oder räumt auf, sondern der kriegt gleich von Anfang an ein Projekt. Ja, also sowas ist mir extrem wichtig.
Muss man von der Modeschule kommen, um Praktikum bei ihm zu machen?
Nö, kommt drauf an, in welchem Bereich man ist. Wenn man in der Buchhaltung Praktikum machen will, dann müsste man vielleicht gut rechnen können und nicht so gut malen.
Komm,
oder wenn man im Marketing arbeitet, sollte man vielleicht, was weiß ich, eine BWL-Ausbildung haben. Also ich habe ja die unterschiedlichsten Berufe in meinem Unternehmen, da näht ja nicht jeder den ganzen Tag.
Accessoires für Stars, das muss man übrigens nochmal sagen, dass Sie Näherinnen und Profi-Näherinnen aus Berlin beschäftigen. Ja. Ne? Ein ganz großes Team, also nicht irgendwo am Ende der Welt, nein, sondern regional würde es, glaube ich, in der Küche heißen. Accessoires für Stars, was braucht Madonna 2018?
Hoffentlich eine gute neue Platte.
Oh, was braucht Angela Merkel? Fashionmäßig.
Also die könnte mal höhere Absätze anziehen, finde ich. Ich finde, die Schuhe von der sind immer so flach.
Was bräuchte Ed Sheeran?
Eine neue Frisur.
Karl Lagerfeld hat sich jetzt einen Bart wachsen lassen, apropos neue Frisur.
Ich glaube, dass der schon ziemlich alles hat, was man haben wollen würde.
Ich glaube auch. Diesen Sommer ist WM. Jogi Löw, was braucht er am Spielfeldrand?
Vielleicht einen neuen Pulli.
Heidi Klum? Kann man der noch was empfehlen eigentlich fashionmäßig?
Ja, die hört auch gerne zu. Also mit der bin ich fashionmäßig oft am Reden. Ich glaube, dass die aber auch schon ziemlich viel sagt. Vielleicht brauchst du eine neue Michalski-Tasche, da könnte ich ihr helfen.
Rihanna
bräuchte vielleicht mal mehr zum Anziehen. Die läuft ja immer so nackig rum.
Andreas Burani,
oh, in den bin ich ja geheim verliebt. Oh. Der braucht auch eine neue Platte. Ich weiß, er macht gerade eine.
Ja, und Sie haben meinen Style schon als Timeless.
Timeless Avantgarde.
Und was bräuchte ich noch, damit es dann noch perfekter wird?
Vielleicht mal ein paar rahmengenähte, schöne, rote Budapeste.
Das ist eine gute Idee. Dafür bedanke ich mich. Für mich hat sich das Gespräch schon gelohnt mit Michael Michalski. Lass uns über Style reden. Haben wir alles gesagt oder haben wir was vergessen?
Also ich habe alles gesagt, aber die Zeit ist so schnell vorbeigegangen. Ich könnte jetzt noch eine Stunde machen.
Ich auch. Das wiederholen wir dann ein anderes Mal beim nächsten Buch.
Okay,
viel Erfolg.
Freut mich.
Passen Sie auf sich auf und bis dann.
Dankeschön.
Tschüss.
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 HR3. Die mit den Lieblingssongs.